Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Rechtsanwältepartnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserem Thema Fahrzeughalter aufgepasst, die Fahrtenbuchauflage im Verkehrsrecht. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit unser Experte für dieses Gebiet. Hallo Igor.
Moin.
Ja Igor, dann erzähl uns mal was über die sogenannte Fahrtenbuchauflage.
Ja, heute sprechen wir über die Fahrtenbuchauflage, die von der Verkehrsbehörde dem Kfz-Halter auferlegt werden kann. Die Regelung findet sich im Paragraf 31a StVZO, falls es jemand nachlesen möchte, wie ich auch schon in der letzten Folge darauf hingewiesen
habe. Das heißt übrigens Straßenverkehrszulassungsordnung, wenn ich das richtig übersetze.
Ja, ist genau richtig. So, und diese Fahrtenbuchauflage ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Fahrtenbuch im steuerrechtlichen Sinne. Über dieses Fahrtenbuch werden wir heute nicht sprechen. So viel zum Intro.
Ja, dann weil den meisten das nicht bekannt sein dürfte, kannst du uns ja vielleicht mal ein oder zwei Beispielsfälle schildern, in denen diese Problematik zum Tragen kommt.
Ja, ich würde einfach die beiden typischen Fälle einmal erläutern. Und zwar der erste Fall ist ein Fall, bei dem der Fahrer die Geschwindigkeit um 40 km/h überschreitet, meinetwegen auf der Autobahn, wird dann geblitzt. Auf den Fotos allerdings aufgrund einer Reflexion nicht zu erkennen. Also weder ein Gesicht noch irgendwas, was auf den Fahrer hindeutet. Der zweite typische Fall ist, dass ein Zeuge ein Fahrzeug beobachtet, welches im Vorbeifahren ein parkendes Fahrzeug touchiert, aber einfach ohne anzuhalten weiterfährt. Der Zeuge hat daher nur das Kennzeichen des Fahrzeugs aufgeschrieben, den Fahrer hat er aber nicht gesehen. Es handelt sich dabei um ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, dem Grunde nach. Darüber haben wir schon mal in der Folge 10 gesprochen. Da gibt es ein bisschen mehr zur Unfallflucht, falls es jemanden interessiert. So, die Gemeinsamkeit in beiden Fällen ist, dass der Fahrer nicht ermittelbar ist. Und in beiden Fällen wird das Verfahren gegen den nicht ermittelten Fahrer einfach eingestellt, ja, und nicht weiterverfolgt.
Wie wird denn versucht, den Fahrer zu ermitteln?
Also üblicherweise ist die zentrale Figur hier der Halter natürlich, weil dieser, der den Behörden eben bekannt ist, durch die Anmeldung des Fahrzeugs. Und was als erstes passiert, ist, dass der Halter kontaktiert wird. Bei der Unfallflucht steht die Polizei meistens dann bei dem Halter vor der Tür. Hatten wir auch schon in einer Folge erläutert. Bei der Bußgeldgeschichte, die ich zu Anfangs erwähnt habe, also der Fall 1, da wird einfach der Halter angeschrieben. Normalerweise als Zeuge wird gebeten, einmal zu schildern, wer denn gefahren ist zu diesem Zeitpunkt. Und das ist so das eigentlich übliche Prozedere. So, und die Problematik, die sich dann daraus ergibt, weshalb so ein Fall oft nicht aufklärbar ist, ist natürlich, dass der Halter selbst Fahrer war und möchte sich einfach nicht selbst belasten. So, deswegen macht er einfach von seinem Schweigerecht Gebrauch. Eine andere Konstellation ist auch, wenn der Halter beispielsweise nicht selbst der Fahrer war, aber das Zeugnis verweigern möchte, weil zum Beispiel ein Angehöriger mit dem Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt gefahren ist, dann kann er das auch tun. Und wenn das passiert, dann verlaufen die Ermittlungen natürlich auch im Sande. Es gibt auch die Konstellation, dass der Halter selbst einfach nicht weiß, wer gefahren ist. Das ist oft bei Kfz-Vermietungen der Fall, bei denen der Mieter zum Beispiel das Fahrzeug an einen unbekannten Dritten weitergibt. Ja, und da ist der Ermittlungsaufwand für die Behörden natürlich ein bisschen höher. Und wenn in der Kette der Weitergabe des Fahrzeugs irgendjemand nicht weiß oder nichts sagt, dann verlaufen sich auch da die Ermittlungen oft im Sande. Und ein letzter Fall, der auch ab und an vorkommt, ist, dass der Halter sich einfach aus irgendeinem Versäumnis einfach nicht zurückmeldet. Das passiert häufiger bei Unternehmen, die ein bisschen größer sind, einen größeren Fuhrpark haben. Die reagieren oft auf behördliche Anfragen einfach nicht.
Ja, okay. Habe ich verstanden. Und wenn dann auf diesem Wege der Fahrer nicht ermittelbar ist, wird das Verfahren eingestellt, habe ich auch verstanden. Und jetzt schlage ich die Brücke. Wie kommt es dann dazu, dass ein Fahrtenbuch erlassen werden kann, soll? Warum besteht da die Gefahr und wie geht's weiter?
Dies ist eigentlich ein Durchbruch des Schweige- und Zeugnisverweigerungsrechts, den ein Angeschuldigter, Betroffener eigentlich hat, da es eine Bestrafung für das Schweigen gibt. Ja, dennoch ist das gerichtlich schon durchgekaspert und zulässig nach herrschender Auffassung. Also so kommt man in den Fall nicht ran, aus rechtlicher Sicht.
Was umfasst denn jetzt die Fahrtenbuchauflage? Was bedeutet das? Welche Nachteile, welche Probleme habe ich damit? Was muss ich beachten?
Ja, also im Gesetz steht, das Fahrtenbuch für ein oder mehrere Fahrzeuge des Halters die müssen natürlich auf ihn zugelassen sein, angeordnet werden kann, kann aber auch einen ganzen Fuhrpark betreffen. Also es ist schon ein heftiger Eingriff, der jetzt mit sehr viel Aufwand verbunden ist für den betroffenen Halter. Der Inhalt des Fahrtenbuchs ist relativ gut im Gesetz beschrieben. Da steht drin, dass vor Beginn jeder Fahrt die Daten des Fahrzeugführers, also Name, Anschrift, Telefonnummer jetzt nicht unbedingt, amtliches Kennzeichen des Pkw und das Datum sowie die Uhrzeit des Fahrtbeginns aufgezeichnet werden müssen. Und bei Ende der Fahrt muss auch nochmal Datum, Uhrzeit aufgezeichnet werden, sowie eine Unterschrift des Fahrers hinterlegt werden in diesem Fahrtenbuch. So, und das Fahrtenbuch selbst muss dann in regelmäßigen Abständen bei der zuständigen Behörde abgegeben werden, auf Anforderung, auch häufig spontan, oder bei einer Polizeidienststelle in der Nähe. In Hamburg wird das oft so gehandhabt, dass einfach im eigenen Bezirk die Polizeidienststelle zuständig wird und man dort den Wisch dann abgibt.
Okay, und wie lange muss ich das Fahrtenbuch führen?
Da steht normalerweise im Ermessen der Behörde, genauso wie der Erlass des Fahrtenbuchs. Das muss man auch ganz klar erwähnen. Und das ist immer sehr unterschiedlich. Das hängt immer von der Schwere des Falls ab und wie schwer der Verstoß war. In der Regel ab 6 Monaten aufwärts. Dazu muss ich aber sagen, in unserer Praxis hatten wir jetzt bisher noch keinen Fall, wo die Fahrtenbuchauflage über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren angeordnet wurde. Von daher kann man das als groben Maßstab nehmen.
Ja, aber 2 Jahre ist ja auch schon nicht schlecht.
Also, das stimmt, das ist heftig.
Ja. Und was möchte die, wobei die Frage ist schon klar, ja, die Antwort zu der Frage, was möchte die Behörde mit dem Fahrtenbuch erreichen? Du wirst mir jetzt nichts Überraschendes erzählen können.
Nein, natürlich nicht. Aber die Behörde möchte natürlich dann nachvollziehen können, wenn es in diesem Zeitraum der Fahrtenbuchauflage weitere Verstöße gibt, wäre dann tatsächlich der Fahrer gewesen. Ob das dann eine effektive Methode ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. Dazu komme ich aber gleich nochmal mit deinen nächsten Fragen sicherlich. Deswegen werde ich hier noch nicht so viel dazu ausführen.
Okay, aber erstmal ist die nächste Frage. Welche Konsequenzen drohen dem Halter, wenn er das Fahrtenbuch nicht führt oder nicht ordnungsgemäß führt?
Ja, empfindliche Bußgelder, klar, gegebenenfalls ein Zwangsgeld. Ja, aber ist im Endeffekt beides eine Zahlung an die Behörde, eine Art Strafzahlung. Von daher dürfte jetzt nicht überraschend sein.
Ja. Okay, und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage. Ja, welche Tipps hast du denn für unsere Zuhörer, diese Fahrtenbuchauflage zu umgehen oder zu handeln?
Ja, ich werde den Begriff umgehen jetzt auch benutzen, aber so richtig umgehen dürfte illegal sein. Ja, deswegen werde ich dazu zumindest hier im Podcast keine Tipps geben. Theoretisch ist der einfachste Tipp einfach nicht fahren. Ja, da kommt wahrscheinlich jeder selbst drauf. Ja,
2 Jahre also, nicht fahren, Igor, ist ein guter
klar.
Tipp.
Ja, aber wem es so aufwendig ist, solche Mandanten haben wir auch. Die sind aufs Fahrzeug nicht angewiesen. Die sagen dann, ja, dann führe ich das Fahrtenbuch einfach nicht, indem ich das Fahrzeug stehen lasse. Ja, Punkt. Gibt es tatsächlich auch, auch wenn es manchmal seltsam klingt. So, ein Fahrzeug verkaufen oder sein Fahrzeug verkaufen und ein neues kaufen und anmelden funktioniert leider nicht. Steht auch tatsächlich so im Gesetz, da die Fahrtenbuchauflage sich auch auf künftige Fahrzeuge beziehen kann. Ja, also da muss man ganz genau lesen, was das für eine Anordnung der Behörde ist. Da steht manchmal einfach nur ein Kennzeichen, von wegen für das Kennzeichen ist ein Fahrtenbuch zu führen, steht aber auch häufig für das Kennzeichen und alle Alternativfahrzeuge, die dem Halter zur Verfügung stehen. Ja, vielleicht stehen auch mehrere Kennzeichen und wie gesagt, kann auch ein ganzer Fuhrpark sein oder alle Fahrzeuge, die künftig angemeldet werden. Also der Trick funktioniert schon mal nicht. Da möchte ich jetzt auch noch mal kurz anknüpfen auf das, was ich vorher gesagt habe. Also die Fahrtenbuchauflage gibt es auch nicht immer. Also jetzt muss nicht jeder immer sofort Angst haben, dass ein Fahrtenbuch gegen ihn erlassen wird, wenn mal so eine Situation ist, wo der Fahrer nicht ermittelt werden konnte aus irgendwelchen Gründen. Es gibt immer einen Ermessensspielraum der Behörde. Genauso gibt es einen Ermessensspielraum für die Dauer des Fahrtenbuchs. Das habe ich auch schon mal erwähnt. Und wenn wir hier vom Umgehen sprechen, dann kann ich unseren Zuhörern nur sagen, bitte nochmal ganz genau in dem Podcast hören, was ich ausgeführt habe. Und dann dürfte man mit regulärem Menschenverstand schon nachvollziehen können, wie man die Fahrtenbuchauflage ungefähr führen könnte, um da möglichst wenig Aufwand oder gar keinen Aufwand zu haben. Denn ob der Inhalt des Fahrtenbuchs stimmt oder nicht, das ist auch für die Behörden kaum überprüfbar. Ja. So, eine weitere Umgehungsmöglichkeit in Anführungsstrichen ist natürlich die Anordnung dieses Fahrtenbuchs abzuwehren, indem man zu einem Anwalt geht. Das ist wahrscheinlich dann der beste Weg aus meiner Sicht. Und zwar kann der Anwalt dann natürlich prüfen, ob die Anordnung des Fahrtenbuchs überhaupt rechtmäßig ist. Ja, da gibt es nämlich eine Menge Rechtsprechungen dazu, wann ein Fahrtenbuch nicht angeordnet werden darf. Würde hier jetzt natürlich den Rahmen sprengen, das alles einmal zu erläutern, aber ich kann gerne das klassische Beispiel einmal dazu nennen. Und zwar muss die Ermittlungsbehörde im ursprünglichen Verfahren, also in dem Strafverfahren oder in diesem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren, natürlich vernünftig ermittelt haben. Ja, das bedeutet, Wenn es dort Versäumnisse gibt, dann darf natürlich ein Fahrtenbuch nicht angeordnet werden. Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist, keine Ahnung, der Geschwindigkeitsverstoß ereignet sich am meinetwegen 1. März. Die Behörde fängt aber erst am 1. April oder Mai das erste Mal da richtig zu ermitteln und schreibt zum Beispiel den Halter auch erst einen Monat später an. Da kann natürlich von dem Halter nicht mehr erwartet werden, dass der weiß, wer vor einem Monat oder vor 2 Monaten mit dem Fahrzeug gefahren ist. Und da wäre es tatsächlich unzulässig, wenn man dem dann ein Fahrtenbuch auferlegt, wenn er sich daran nicht mehr erinnert. Ja, das kann ihm dann nicht mehr vorgeworfen werden. Das bedeutet, die Anordnung des Fahrtenbuchs wäre hier nicht rechtmäßig und könnte angegriffen werden. Passiert tatsächlich sehr häufig, muss man dazu sagen. Und ein ganz wichtiger Tipp oder Einschub noch zum Thema Fahrtenbuchauflage ist, dass das ursprüngliche Strafverfahren oder das Bußgeldverfahren, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ein völlig losgelöstes Verfahren ist von dem Verfahren rund um die Fahrtenbuchauflage. Denn da handelt es sich um ein Verwaltungsverfahren. So wissen unsere Zuhörer jetzt, dass wenn sie zum Anwalt gehen und sagen, ich möchte in einer strafrechtlichen Sache vertreten werden und dann auch noch das Fahrtenbuch abgewehrt bekommen, dass es sich dann um 2 Mandate handelt, die auch 2-mal bezahlt werden müssen, beziehungsweise insgesamt muss dann 2-mal bezahlt werden. Ja. Deswegen beim Anwalt immer vorher erfragen, wie das Honorar ist, weil das kann durchaus sehr teuer werden. Ja, und ist auch vielen nicht bewusst, dass es sich nicht um ein einheitliches Verfahren handelt.
Danke für deine umfangreichen Ausführungen. Da war auch ein bisschen Neues für mich dabei tatsächlich. Wenn Sie ein Problem zu dem Thema Fahrtenbuchauflage haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren und uns Ihre Frage mitteilen. Im Übrigen, wie immer, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns bewerten. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.